Wow, was für tolle Lieder, vielen Dank. Auch heute in der Predigt geht es um ein Lied, das haben wir schon gehört von Thomas, um das Lied der Erlösung. Das Lied der Erlösung. Ich habe mit Senioren bei uns im Altersheim in Wilchingen über genau dieses Lied auch gesprochen und sie dann auch mal gefragt, wo haben Sie das vielleicht erlebt, so ein Lied der Erlösung? Ein Siegeslied. Und da hat eine Seniorin erzählt, sie war aufgewachsen in Hallau. Einige wissen das von euch, die ist gerade an der Grenze zu Deutschland. Und im Zweiten Weltkrieg war sie da, als kleines Mädchen, dritte Klasse ungefähr. Und sie hat das erlebt, was es heißt, so an der Grenze zu leben, mitten im Krieg. Wie ihr vielleicht wisst, wurde Schaffhausen auch bombardiert, also diese Nähe zu dieser Grenze war auch gefährlich, weil da die amerikanischen Bomber, die wir wussten nicht, wo genau die Grenze war zwischen der Schweiz und Deutschland und haben die Bomben einfach fallen lassen. Und so hat sie das miterlebt, hautnah und wusste nicht, wenn wieder ein Angriff kam, ob es dann auch Hallau vielleicht treffen könnte. Also da war eine Angst da, eine Anspannung und dann umso größer die Erlösung am 8. Mai 1945, wo es hieß, der Krieg ist zu Ende. Sie hat mir erzählt, dass sie dann als ganze Schulklasse auf den Berg gingen, dort in Hallauer Berg, und dann ein Loblied angestimmt haben. Großer Gott, wir loben dich. Sie haben dort das Lied gesungen als Schulklassen, gemeinsam um Gott zu danken, dass dieser Krieg, dieses Furchtbare endlich vorbei ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Ähnliches, wo ihr vielleicht auch so ein Siegeslied mal angestummen habt oder wo es euch danach war, so eine Bedrängnis erlebt habt, innerlich vielleicht in eurer Situation im Alltag, wo es vielleicht auch froh war, dass die Last weg war. Das war Erlösen damals. Beim Volk Israel ging es genau gleich. Wir lesen in der Bibel vom Exodus, 2. Mose, das Volk Israel war versklavt damals in Ägypten. Ja, wir kennen vielleicht die Geschichte von Josef, so kamen sie nach Ägypten und später wurden dort die Israeliten immer größer, ein größeres Volk. Und irgendwann hat ein Pharao auch vergessen, was sie eigentlich diesem Volk zugute hatten mit der Geschichte von Josef und hat das Volk angefangen zu knechten. Sie wurden versklavt, mussten arbeiten, waren unter Druck. Viele starben, weil sie dermaßen ausgebeutet wurden. Und so kam es, dass Gott sich Mose erwählte als Retter aus dieser Not. Er hatte den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Wir kennen vielleicht auch die 10 Plagen, die davor gingen, weil der Pharao sie nicht gehen lassen wollte. Gott gab ihnen immer wieder die Chance zu sagen, ja, also Volk Israel, ihr dürft wegziehen. Doch sie blieben hartnäckig, immer wieder. Bis zum Schluss, bis zur 10. Plage. Und dann sagte der Pharao, also geht. Was war die 10. Plage? Wer weiß es? Ja, genau, da hinten. Genau. Ja, nicht nur die Erstgeborenen der Ägypter. Alle Erstgeborenen wurden getötet. Der Engel Gottes ging durch die Reihen, auch bei den Israeliten, durch ganz Ägypten. Aber bei den Israeliten starb niemand. Warum? Das Blut, genau. Gott hat ihnen gesagt, schaut, wenn ihr ein Lamm schlachtet und das Blut an euren Türpfosten streicht, dann wird der Engel, der Todesengel, an eurer Türe vorbeigehen und der Erstgeborene in eurem Haus wird verschont werden. Sie haben das getan und so kam es dann auch. Bei den Ägyptern starben viele erstgeborene Söhne, auch der Sohn des Pharaos. Und das hat ihn so Herz zerrissen und bewegt, dass er das Volk Israel ziehen ließ. Doch nur kurze Zeit später merkte der Pharao, oh, das war eigentlich nicht gut, wenn wir ein so großes Volk ziehen lassen, da haben wir gar keine Arbeiter mehr. Und er sagte, schau, komm schnell, wir müssen die wieder einholen. Und Mose war unterwegs aus Ägypten heraus mit Millionen von Israeliten, die alles mitgenommen haben, was sie mitnehmen konnten. Und der Pharao ging hinten nach. Er nahm die besten Elitesoldaten, Streitwagen und ging los. Er zog los, um sie einzuholen, wieder zurückzuholen. Mose war damals 80 Jahre alt, Aaron 83 Jahre alt, Miriam, das ist die Schwester von Aaron, circa 93 Jahre alt. Also stellt euch jetzt vor, die älteren Geschwister unter uns, ihr müsst doch in die Wüste losziehen mit Sack und Pack. Das war eine Aufgabe, die nicht ganz einfach war. Aber sie haben sich aufgemacht, sie haben Gott vertraut und sind Mose nachgefolgt. Wir können diese Geschichten nachlesen, 2. Mose. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die gerne in Kinderbibeln abgebildet wird. Auch meinem Sohn, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist 3 Jahre alt und er hört diese Geschichte immer wieder gerne, auch von diesem Auszug aus Ägypten. Und da gibt es eine Stelle, die ist nicht ganz einfach, schwierig. Warum? Weil das Volk Israel ansteht. Es geht nicht mehr weiter. Gott hat sie auf diesen Weg geschickt und irgendwann stehen sie an. Wo stehen sie an? Beim Wasser, beim Schilfmeer. Sie kommen nicht mehr weiter. Und es sieht aus, als hätte Gott sie in eine Sackgasse geführt. Ja, ich weiß nicht, ob du auch gerne in einer Sackgasse steckst, wenn ein Tiger dir nachrennt und du weißt, ups, ich komme nicht mehr weiter. Das ist kein angenehmes Gefühl. Man will weg, man will sich retten. Und genau das empfanden auch die Israeliten damals. Und sie machten Mose und Gott schon Vorwürfe. Warum hast du uns hier ausgeführt? Wir kommen ja gar nicht weiter, wir stehen an. Vielleicht hast du in deinem Leben das auch schon erlebt. Situationen, wo dich Gott geführt hat und dann stehst du aber irgendwo an und denkst, ja Gott, und jetzt? Ich sehe nicht mehr weiter. Es geht nicht. Wie soll das nur gehen? Und so haben auch sie gedacht. Und Mose hatte das Vertrauen auf Gott. Er wusste, er will sie retten, auch in dieser Zeit. Und so gab Gott Mose den Auftrag, strecke deine Hand aus über das Meer. Und dann, was geschah, das große Wunder? Es kam ein Wind und teilte das Meer, so dass sie trockenen Fußes durchgehen konnten, durch dieses Land. Das ist so die Vorgeschichte von unserem Text heute, den wir finden in 2. Mose 15. Was geschieht? Gott ging voraus, damals auch schon als Wolkensäule. Und interessant ist es, in dieser Zeit, wo sie durch dieses Meer gingen, die Wolkensäule nicht vorne war, sondern sich nach hinten bewegt hatte. Eigentlich zwischen die Frontlinien, zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern, die kamen und sie verfolgen wollten. Gott stellte sich also mitten hinein, als Mauer, um die Ägypter abzuhalten. Sie kamen nicht vorbei und so konnte das Volk Israel trockenen Fußes durchgehen. Und jetzt ist das ja schon schön und gut, sie sind gerettet, sie sind drüber. Aber wenn das noch lange offen bleibt, dann kommen ja die Ägypter auch durch. Ist ja blöd, oder? Darum waren sie noch nicht am sicheren Hafen, als sie drüben waren. Doch die Ägypter zogen auch durch, dachten, ja, das hält noch, diese Wassermassen. Und was geschah? Nichts. Die kamen und kamen und kamen immer näher. Und das Volk Israel dachte, nein, Mann, jetzt hat Gott uns so einen Weg gebahnt und jetzt kommen die doch. Und wir lesen hier in Kapitel 14, wenige Verse vor, in Kapitel 15, dass es hieß, dass Mose wieder die Hand ausstrecken musste. Und dann geschah das Große. Ich lese Kapitel 14, Vers 26. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet. Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus, da strömte das Wasser wieder zurück den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Ihr könnt euch das so vorstellen, das Meer, diese Öffnung, die Ägypter waren schon mitten drin. Alle Soldaten, vorne noch ein bisschen Abstand, hinten hatten sie schon etwas zurückgelegt, sie waren also mittendrin. Und in dieser Zeit, in dieser Situation, streckt Mose die Hand aus. Und dann heißt es hier, die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hineingefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. Kein einziger. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Ein eindrückliches Ereignis, das hier geschieht. Mose wird bestätigt als Diener Gottes, der im Auftrag Gottes handelt. Es geschieht ein Wunder und die Israeliten merken, der Herr ist da. Auch selbst wenn er uns vielleicht in eine sichtbare Gasse führt, die für uns Menschen sichtbar nicht weitergeht, so kann Gott doch etwas daraus tun. Für Gott ist nichts unmöglich, heißt es. Und so war es auch hier. Gott hat eine Lösung geschenkt. Es war Teil seines Plans. Jetzt, wie reagieren die Israeliten darauf? Und jetzt kommen wir zu diesem Lied. Sie hatten erlebt, was es heißt, gerettet zu werden. Sie hatten einen Sieg errungen. Diese Ägypter waren nicht nur besiegt, sondern sie waren wirklich tot. Sie haben gesehen, wie diese Leichen angeschwemmt wurden. Ihr müsst euch dieses Bild mal vorstellen. Dein Feind ist wirklich tot, ausradiert. Und sie waren dankbar dafür, dass sie gerettet wurden. Nun nicht mehr in der Sklaverei sind, sondern befreit. Das ist ein neuer Zustand, in dem sie sich jetzt befinden. Sie sind nicht mehr Sklaven, sondern Befreite. Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. Und große Siege verlangen auch große Lieder. Große Siege verlangen auch große Lieder. Und ich möchte euch dieses Lied vorlesen von Mose, das er zusammen mit den Israeliten damals gesungen hat. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied zu Ehren des Herrn. Ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ihn allein will ich ehren. Der Herr ist ein mächtiger Kämpfer. Sein Name ist Jahwe, der Herr. Die Streitwagen des Pharaos und sein Heer hat er ins Meer geschleudert. Die besten Wagenkämpfer ließ er im Schilfmeer ertrinken. Wasserfluten haben sie bedeckt, wie Steine sind sie in der Tiefe versunken. Herr, deine Hand tut große Wunder. Ja, deine gewaltige Hand zerschmettert den Feind. Du bist mächtig und erhaben. Du stürzt diejenigen zu Boden, die sich gegen dich erheben. Dein glühender Zorn trifft sie und verbrennt sie wie Stroh. Zorn erfüllt hast du aufs Meer geblasen, da türmten sich die Wassermassen, die Fluten standen wie ein Wall, die Meerestiefen wie eine Mauer. Der Feind prahlte: Los, wir verfolgen sie, wir holen sie ein und machen reiche Beute. Jeder bekommt, was er haben will. Wir ziehen das Schwert und zwingen sie in die Knie. Aber als dein Atem blies, verschlang sie das Meer. Wie Blei versanken sie in den mächtigen Wogen. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Als du deinen rechten Arm ausstrecktest, verschlang die Erde unsere Feinde. Voller Liebe führst du uns, dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht leitest du uns bis zu deinem heiligen Ort, an dem du wohnst. Wenn die anderen Völker hören, was geschehen ist, erschrecken sie. Angst überfällt die Philister und die Fürsten Edoms sind entsetzt. Moabs Herrscher fangen an zu zittern und die Bewohner Kanaans verlieren allen Mut. Furcht und Schrecken packt sie. Sie sehen deine große Macht, Herr, und stehen wie versteinert da, bis dein Volk vorbeigezogen ist, ja, bis das Volk, das du freigekauft hast, vorbeigezogen ist. Du bringst sie zu deinem Berg und pflanzt sie dort ein an dem Ort, den du dir als Wohnung erwählt hast. Dort ist dein Heiligtum, o Herr, das du mit eigener Hand errichtet hast. Der Herr ist König für immer und ewig. Die Soldaten des Pharaos waren den Israeliten mit Pferden und Streitwagen ins Meer gefolgt. Da hatte der Herr das Wasser zurückfluten lassen und die Wogen hatten sie verschlungen. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes mitten durchs Meer gezogen. Die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand und auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor: Singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Also ein wunderbares Lied, das auch beschreibt, wie großartig Gott ist. Wir werden dieses Lied miteinander etwas anschauen. Aber zunächst mal ist es spannend, dass hier dieses Lied gesungen wird. Und zwar, wir lesen hier von Mose und den Israeliten. Und es könnte sein, wir haben es am Ende gesehen, dass die Frauen damit Miriam eingestummen haben und mitgesungen haben. Es könnte sein, dass da der ersten Teil des Liedes die Männer gesungen haben und dann die Frauen auch darauf geantwortet haben, so mit Ruf- und Antwortstil. Könnte sein. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir wissen, dass die Israeliten auf jeden Fall hier gesungen haben und dann die Frauen auch noch ein extra Teil dazu beigetragen haben. Wunderbar, wie das hier so dargestellt wird. Wir merken etwas von dieser Ehrfurcht, die hier sichtbar wird. Vor diesem Gott, der sie errettet hat. Und sie waren dankbar, haben Gott Loblieder gesungen. Nun, dass wir singen, als Christen ist ja auch etwas Spezielles. Vielleicht kennt ihr das. Man geht ins Konzert und singt dort mit. Oder vielleicht mit dem iPod oder so im Ohr. Wenn man joggt, singt man vielleicht mit Liedern. Aber ich meine nicht das. Das sind Lieder, die wir singen, um uns zu unterhalten oder irgendwie anzutreiben beim Sport. Aber wenn wir als Christen zusammenkommen, haben wir nicht das Ziel, uns irgendwie persönlich irgendwie aufzubauschen, sondern wir singen es zur Ehre von Gott. Dazu kommen wir zusammen. Und dazu hat Gott uns auch ermutigt mit verschiedenen Liedern hier in der Bibel. Was denkt ihr, wie viele Lieder in der Bibel gibt es? Ungefähr. Eines sicher, das ist das von Mose. 10? Oder viel mehr? Psalmen, genau. Genau, Hohelied, genau. Es gibt ganz viele. Ich habe sie nicht gezählt, aber stehen an vielen Orten. Wir haben das Lied des Moses, wir haben das Lied Miriam, Deborah, von Barak, von David, von Hanna, die 150 Psalmen im Alten Testament. Und dann auch im Neuen Testament haben wir Christus-Hymnus. Zum Beispiel in Johannes, im Johannesevangelium, Römerbrief, im Philipper, Kolosser, 1. und 2. Timotheus, dann auch im Hebräerbrief. Auch in der Offenbarung gibt es Lieder, Offenbarung 1, 4, 7, 5, 7, 11, 14, all in diesen Kapiteln gibt es Lieder. Also die Bibel ist voll von Liedern, wunderbar. Ja, besonders für die Musiker, das ist wunderbar. Wir haben so viele Lieder. Warum? Weil wir Gott Loblieder singen dürfen. Er wünscht sich das von uns. Und jetzt möchte ich euch einen Text aus Jesaja 51 noch lesen. Jesaja 51, Vers 11, da heißt es: So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und mit Singen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Also, hier wird das himmlische Jerusalem beschrieben. Die himmlische Stadt, wo wir eines Tages als Christen sein dürfen. Und da wird geschrieben, dass wir da jauchzen und jubeln und freuen und Lieder singen. Ich weiß nicht, ob das für dich eine gute Botschaft ist oder eine weniger gute Botschaft. Wenn du gerne singst, freust du dich natürlich darauf. Also ich singe gerne und ich freue mich darauf. Wenn du vielleicht weniger gerne singst, dann möchte ich dich ermutigen, singe trotzdem. Weil Gott hat dir eine Stimme gegeben, mit der du ihn loben kannst und sollst. Er weiß ja, wie dir eine Stimme klingt. Und er ist nicht traurig, wenn du sie gebrauchst. Ich mag mich gut erinnern, Meine Mutter hat mal über meinen Vater gesagt, ja, er singt immer einen halben Ton zu tief im Gottesdienst. Da kann man fast nicht zuhören, aber er singt es von Herzen. Und das wünsche ich mir, dass wir von Herzen Lieder singen. Nicht, ich sage es nicht in erster Linie, die Qualität, das Stimmige muss sein, sondern es geht ums Herz. Gott schaut ins Herzen und es geht ihm um das Herz, um die Herzenshaltung, die wir haben beim Singen. Darum möchte ich dich ermutigen, vielleicht auch herausfordern heute Morgen. Wir haben noch einige Lieder vor uns, nach der Predigt. Sing mit. Versuch es, mitzusummen, zumindest. Gott zu ehren, das ist unsere Aufgabe auch als Christen, als Kinder Gottes, ihm Loblieder zu singen. Warum? Weil wir alle Erlöste sind. Wir haben es hier gesehen. Das Volk Gottes erlöst, Gott erlöst sein Volk und was tun sie? Sie singen. Und ich meine, das ist eine Haltung, die auch wir tun sollen, als Erlöste durch Jesus Christus, dass wir Loblieder singen zur Ehre von Gott. Zur Ehre von Gott singen. Warum sollten wir dann zur Ehre von Gott singen? Weil er triumphiert hat. Wir lesen das hier auch in Vers 1 von diesem Lied. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied zu Ehren des Herrn. Sie haben das gesungen zu seiner Ehre. Warum? Weil er mächtig und erhaben ist, weil er Pferde und Reiter ins Meer geworfen hat. Und Vers 3 haben wir noch, der Herr ist ein mächtiger Kämpfer. Er ist da, er kämpft für uns. Er ist der Erlöser und Retter. Und darum sollen wir ihm die Ehre geben in unserem Leben. Wir haben es schon gehört, viele Dinge können wir über Gott aussagen. Wir können sagen, er ist ein guter Vater, ein Hirte, ein Ehemann. Du hast viele Dinge genannt, Thomas, schon vorher. Er ist auch Ehemann, auch das ist ein Bild, das wir für Gott brauchen. Und hier finde ich das noch spannend, dass es auch gesagt wird, dass Gott ein Kämpfer ist. Ich weiß nicht, ob das in dein Gottesbild passt, Gott als Liebender und Gott auch als Kämpfer. Aber ich hoffe und wünsche dir das, dass Gott auch ein Kämpfer ist für dich. Denn er will kämpfen für uns. Er kämpft für uns und hat auch den Sieg errungen. Sieg über Sünde, Teufel und Tod. Gott ist ein Kämpfer. Wenn wir dieses Bild nicht haben als Kämpfer, dann wird es schwierig, auch mit dem Kreuz, mit dem Verständnis vom Kreuz zum Beispiel. Warum musste Gott sterben? Weil er die Sünde trug, die wir getan haben. Und er hat damit den Sieg errungen über Tod und Teufel. Er hat ihm damit den Stachel genommen und hat damit Frieden gestiftet zwischen dir und Gott. Und das ist etwas Besonderes, weil er eben gekämpft hat und gesiegt hat am Kreuz von Golgatha. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir einen Gott haben, der kämpft und einen Sieg erringt für uns. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott auch ein Kämpfer ist, Urteil, Ungerechtigkeit wegnimmt, nicht gerne hat. Das ist das Wunderbare. Spannend ist hier auch, wenn wir das anschauen, diese ersten Verse, dass es heißt, ich will dem Herrn singen. Der Herr ist meine Rettung. Er hat diese Pronomen, er lässt mich fröhlich singen. Wir haben das in unseren Liedern heute auch. Ich lobe meinen Gott und so weiter. Das ist nicht falsch. Manchmal wird der Vorwurf gemacht an die Lieder, da wird nur ich gesungen. Ich kann das verstehen. Es geht auch um ein Wir. Wir als Gemeinde kommen zusammen, um Gott zu loben. Aber es ist auch ein Bekenntnis, das sehen wir gerade hier. Das hat auch seine Berechtigung, dass wir miteinander bekennen. Ja, ich, du, jeder Einzelne von hier, wir wollen Gott loben. Er ist unser Retter und unsere Kraft. Das dürfen wir auch sagen. Es ist ein persönliches Bekenntnis von uns. Und ich finde das so schön und toll, dass unser Gott nicht einfach ein Gott der Ferne ist, der uns irgendwie befreit und dann nichts mehr mit uns zu tun haben will. Nein, Gott will mit dir persönlich unterwegs sein. Er will dein Gott sein. Ganz persönlich für dich da sein, dir zuhören und dir im Alltag helfen. Das ist etwas Wunderbares. Ich finde es eindrücklich, als ich mich vorbereitet habe, habe ich erfahren, dass dieses Lied des Moses ein Bestandteil ist von jedem Morgengebet, das die Juden beten, besonders die orthodoxen Juden machen das jeden Morgen, beten dieses Lied für sich selbst so und bekennen, der Herr ist meine Rettung. Vielleicht kann das Inspiration sein für dich, für deinen Alltag, dass du vielleicht auch mal dieses Lied hervornimmst in der nächsten Woche oder so und durchliest als Gebet von dir, als Bekenntnis. Ja, Herr, ich möchte dir nachfolgen, weil du mich befreit hast, erlöst hast von der Sünde. Wir haben hier einen ersten Teil in diesem Lied, der geht von Vers 1 bis Vers 12. Da wird zurückgeschaut. Du hast das auch gesagt, Thomas, sie blicken da zurück. Was ist geschehen? Und haben Gott dafür gedankt. Jetzt gibt es aber einen zweiten Teil ab Vers 13. Und das finde ich spannend. Dort geht es dann mehr nach vorne. Also ein Blick nach vorne. Ihr müsst euch das vorstellen, das Volk Israel wurde gerade befreit. Sie sind jetzt in Freiheit. Und stehen nach einem Wunder am Meer und vor ihnen die Wüste. Wie weiter? Was kommt jetzt? Und da hat Mose ihnen in prophetischer Voraussicht offenbart, was Gott für einen Plan hat. Nämlich, ich möchte uns das noch einmal lesen, ab Vers 13. Voller Liebe führst du uns, dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht leitest du uns bis zu dem heiligen Ort, an dem du wohnst. Wenn die anderen Völker hören, was geschehen ist, erschrecken sie. Angst überfällt die Philister und die Fürsten Edoms sind entsetzt. Moabs Herrscher fangen an zu zittern und die Bewohner Kanaans verlieren allen Mut. Furcht und Schrecken packt sie. Sie sehen deine große Macht, Herr, und stehen wie versteinert da, bis dein Volk vorbeigezogen ist. Ja, bis das Volk, das du freigekauft hast, vorbeigezogen ist. Du bringst sie zu deinem Berg und pflanzt sie dort ein, an dem Ort, den du dir als Wohnung gewählt hast. Dort ist dein Heiligtum, o Herr, das du mit eigener Hand errichtet hast. Der Herr ist König für immer und ewig. Wir sehen also, Gott offenbart hier in diesem Lied bereits den Weg, den sie gehen sollen. Er erwähnt hier diese vier Völker, die Philister, die Edomiter, die Moabiter und die Bewohner Kanaans. Es sind genau diese Völker, die dann Gott, wo Gott sie dann durchführt, durch diese Völker in das verheißene Land. Dort führt er sie hinein und sie kommen an diesen Völkern vorbei. Also Gott offenbart ihnen hier bereits den Weg, den sie gehen sollen. Und er verheißt ihnen gleichzeitig auch, dass diese Völker wie versteinert dastehen werden. Ist das nicht eine Verheißung, eine Zusage? Ihr werdet dorthin kommen und ich werde schauen, dass diese Völker euch nicht übermannen können. Eine Zusage, eine starke Zusage für das Volk Gottes. Und dann wird er sie zu einem Berg bringen. Und dann wird er sie dort einpflanzen. Einpflanzen, das ist nicht etwas Aktives, wenn du die Pflanze bist. Wenn du die Pflanze bist, dann wirst du eingepflanzt, oder? Das heißt hier mit anderen Worten, Gott selbst pflanzt die Menschen dort ein. Er schaut, dass sie gut ankommen. Er schaut, dass sie dann auch genug Nahrung haben und so weiter. Er sorgt also für sie und pflanzt sie dort ein, an dem Ort, den du dir als Wohnung erwählt hast. Wow. Das heißt mit anderen Worten, das Volk Israel wird dorthin geführt, wo Gott ist und wohnt. Sie werden zu Gott geführt und dürfen in seiner Gegenwart leben. Ist das nicht etwas Schönes? Wenn man diese Verheißung hat und eine Wüste vor sich hat, ja, ich meine schon, da lohnt es sich doch, sich aufzumachen und zu sagen, ja, dann ist halt diese Wüste da. Aber egal, ich weiß, wo das Ziel ist und ich weiß, wie wunderbar das sein wird. Und genau so ist es auch in unserem Leben. Manchmal haben wir Wüstenzeiten vor uns und denken, wie geht das nur gut? Aber Gott hat uns verheißen, dass auch wir ein wunderbares Ziel haben und dorthin kommen dürfen. Und das ist das Wunderbare. Und wenn wir dort an diesem Ort sind, in dieser Ewigkeit, dann werden wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, ein Lied singen. Und ich möchte euch einen Text lesen, der uns sagt, welches Lied wir dort singen werden. Ich möchte Offenbarung 15 aufschlagen und euch dort vorlesen, was dort steht, über den Himmel. Offenbarung 15, ja, wir nehmen ab Vers 2. Ich sah so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie ein Glas. Es hatte den Anschein, als sei es mit Feuer vermischt. An seinem Ufer standen alle, die Sieger geblieben waren über das Tier, die seine Statue nicht angebetet und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten. In ihren Händen hielten sie Harfen, die Gott ihnen gegeben hatte. Vers 3, sie sangen das Lied des Lammes. Achtung, es ist dasselbe Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Und dann kommt dieses Lied noch einmal, ein bisschen andere Worte, aber es ist das Lied des Mose. Wir alle werden also im Himmel auch das Lied Mose singen, auch das Lied der Erlösung singen. Warum? Weil Jesus Christus uns von dieser Sünde, von Satan, von dieser Sklaverei der Sünde befreit hat, uns auch aus unserem Sklaven-Ägypten herausgeführt hat in die Freiheit. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, dürfen wir frei sein von dieser Macht der Sünde. Wir dürfen als Freie leben. Ein neuer Zustand ist da. Wir dürfen Kinder Gottes sein, wenn wir das annehmen, unsere Schuld bekennen und mit Gott unterwegs sind. Und so wird er uns auch führen durch die Wüste in dieses himmlische, ewige Königreich, in diese himmlische Stadt Jerusalem, in das Zion. Und dort werden wir seine Gegenwart erleben und Lieder singen, unter anderem auch das Lied des Mose. Ich finde das eindrücklich, dass das erste Lied, das in der Bibel gesungen wird, und das letzte, das erwähnt wird, das gleiche ist. Interessant. Es macht wie einen Rahmen darum, um all die Lieder, die dazwischen stehen. Es soll um die Ehre Gottes gehen. Ihm zur Ehre wollen wir Lieder singen und ihn loben und preisen. Weil er uns befreit hat von dieser Last der Sünde. Und darum wollen wir auch heute miteinander Lieder singen, als Gemeinde miteinander Lieder singen, einander ermutigen durch die Lieder und sagen, hey, wow, wir werden singen. Und es ist ein Vorgeschmack auf das Himmlische, was wir tun werden. Miteinander Gott loben und ehren und preisen. Ich möchte euch aber auch ermutigen, auch das zu Hause zu tun, Gott Lieder zu singen, vielleicht zu zweit, als Ehepaar, als Familie. Oder wenn du allein bist, kannst du auch Lieder anstimmen, vielleicht mit deiner CD, Lobpreis-CD dazu singen oder auch Lieder auch lesen, sich vorlesen und Gott so loben und preisen. Kann man ganz persönlich auch tun. Und ich finde das etwas Schönes, dass wir diese Möglichkeit haben, Lieder zu singen, Gott zu loben und zu ehren. Ich möchte beten und dann werden wir noch ein Lied hören, wo dieses Offenbarungslied, also Offenbarung 15, vertont ist. In einem Video, wir können das hören und dann möchte ich die Musik doch bitten, uns auch mit hineinzunehmen in den Lobpreis. Genau, ich bete. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus befreit hast, dass wir als Erlöste da stehen dürfen, weil du, Herr Jesus Christus, dein Leben gegeben hast am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld. Ja, Herr, wir bekennen, wir sind Sünder und brauchen diese Vergebung in dir. Danke, dass du uns durch dein Blut reingewaschen hast, dein Blut gegeben hast, damit wir leben können in Ewigkeit. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du wiederkommst, uns auferweckst zu diesem neuen Leben und mitnimmst in diese himmlische Wohnung, die du bereits jetzt am Vorbereiten bist für uns. Und dass wir in Ewigkeit mit dir leben dürfen. An einem Ort, wo kein Schmerz, keine Trauer, nichts Böses ist, sondern deine Gegenwart, deine Güte, deine Liebe sichtbar wird, erlebbar wird und wir miteinander dich loben und preisen dürfen. Auch mit diesem wunderbaren Lied von Mose. Herr, wir danken dir und preisen dich dafür. Und Herr, wir bitten dich, dass du auch in unser Leben hineinkommst. Und uns da auch durchträgst, wie das Volk Israel auch erlebt hat, dass du durchtragen kannst. Herr, lass auch in unserem Leben immer wieder erleben, dass du aus Sackgassen wunderbare Wege fügen kannst. O Herr, ich bitte dich für all jene, die vielleicht vor solch einer Sackgasse stehen, Herr, dass du die Türen öffnest und einen Weg in die Freiheit zeigst. Schenk uns Kraft und Mut, aber auch Geduld und Vertrauen auf dich, dass du es gut führen wirst. Ja, Herr, deine Pläne sind nicht umsonst. Sie sind gut und würdig, dass wir dir vertrauen und dir nachfolgen mit unserem ganzen Leben. O Herr, so wollen wir uns dir hinwenden, dich loben und preisen und dich bitten, dass du in unser Leben kommst und unser Leben nimmst und uns immer wieder führst und leitest. Das bitte ich dich auch ganz besonders für die Gemeinde hier in Bülach. Leite du sie. Leite du auch gerade ihre Gemeindeleitung. Schenke ihnen viel Weisheit und Kraft und Mut. Amen. Wir hören dieses Lied. Vielleicht könnt ihr auch mitsingen, wenn ihr es schon kennt. Und dann anschließend dürfen wir auch miteinander noch Loblieder singen. Wir stehen doch auf dazu, gerade auch zu diesem Lied, um es zu hören und dann anschließend um zu singen.
Kompliziert, aber ich denke, das können wir machen. Was mir auch in Sinn kommt, ist, Ramon, auf was Singen anbelangt, vor allem wenn man vor großen Auftragen steht oder große Probleme steht. Wir sind mit den Kindern am Lesen in Chroniken, wo unter anderem auch der Herr Josaphat vor einem grossen Krieg steht. Die Ammoniten und die Moabiter können anfangen, sie angreifen. Und dann ruft er sie auf, Juda mitzukommen in der Wüste Tekoa. Und er liest es ihm kurz vor, ist auch mega spannend ist das. Dann sagt er, vertraut auf dem Herrn, eure Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellt die, welche in heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, in Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Und dann kommt's. Muss man vorstellen. Leute sind dann mit Waffen, standen parat. Und dann mussten erst die Leute davor angehen, zum ersten Mal singen. Ich glaube, die Gegner denken, die Leute spinnen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. Und als sie anfingen mit jauchzen und loben, und dann fängt der Herr an zu schaffen, dann steht er, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Und wie? Eigentlich mit der Sauber die Heil lässt. Das ist mega spannend. Zu sehen, wie Gott schafft. Auch mit unseren alltäglichen Problemen, die wir haben. Das ist nichts für Jesus. Das ist nichts für Gott. Aber fangt ihm an loben und singen, wie Ramon das gesagt hat. Ich habe gerade gebraucht, diese Predigt. Weil ich, obwohl ich gerne ein Singer bin, habe ich gemerkt, ich bin voll ein bisschen so zusammen. Ich singe schon, aber das hat mich wirklich ermutigt. Vielen Dank fürs Weiterleiten. Ja, wir möchten sicher unseren Herrn auch singen und loben. Und manchmal ist es gut, wenn wir auch sagen, ich weiß, wer ich bin in Jesus. Du hast angesprochen, viele Lieder, die gehen nur über uns und mich und ich. Aber das Preis von ihm ist gerade zusammen mit auch den Liedern, die wir singen, von hey, ich weiß, wer ich bin. Dass auch unseren Glauben aussprechen, damit wir selber hören, was wir glauben. Als nächstes Lied ist, wer bin ich, dass der König kam und mich empfing. War verloren, doch er nahm mich an. Oh, wie er mich liebt. Er liebt mich, er liebt uns. Und das werden wir miteinander singen.
Dass der König